Aufgenommen. Theater von und mit Kindern und Jugendlichen. Der Podcast der Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater.
Hallo und herzlich willkommen zu Aufgenommen, dem Podcast der Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater. Ich bin Leona Söhnholz, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Digitalisierung nicht als Schicksal, sondern als Gestaltungsaufgabe betrachten. Dafür plädiert der Sozialpsychologe Harald Welzer. Aber wie werden die Prozesse der Digitalisierung in der Theaterarbeit verhandelt? Wie verortet sich die Theaterpädagogik im Kontext von Digitalisierung und welche Rolle nimmt sie ein, um den digitalen Wandel in der Gesellschaft aufzugreifen und mitzugestalten? Diese Fragen hat die Fachtagung Next Level – Theaterpädagogische Sichten auf den digitalen Transformationsprozess in der Gesellschaft diskutiert. Corona-bedingt haben diese Fragen noch weiter an Relevanz gewonnen. Austausch und Begegnung finden zurzeit zu großen Teilen digital statt, Seminare, Workshops und theaterpädagogische Angebote werden in Online-Formate übertragen. Wir wollen im Rahmen von 2 Podcast-Folgen auf die Tagung zurückblicken, die am 14. und 15. Februar 2020 in Eisenach stattgefunden hat. Organisiert wurde die Tagung von der Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater und der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater in Thüringen. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an das Theater am Markt in Eisenach, das für die Tagung seine Türen geöffnet hat. Dort fand am ersten Tagungstag für Jugendliche ein praktischer Workshop des Theaterkollektivs Komplexbrigade zu Gaming-Prinzipien im Theater statt. Außerdem bedanken wir uns beim Wartburg Radio Eisenach, das uns bei den Aufnahmen für diesen Podcast unterstützt hat. Ermöglicht wurde die Fachtagung durch die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Bundeszentrale für politische Bildung und der Thüringer Staatskanzlei. Teil 1 dieser Tagungsdokumentation beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle die Theaterarbeit und Angebote der kulturellen Bildung im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses spielen, aber auch, wie sich der digitale Wandel auf diese Arbeitsfelder auswirkt. Mit dieser Thematik hat sich Dr. Lisa Unterberg in ihrem Eröffnungsvortrag »Theater und Spiel in einer postdigitalen Welt« auseinandergesetzt. Bevor wir in den Vortrag hineinhören, den wir im Rahmen der Tagung in Eisenach aufgenommen haben, einige Worte zur Referentin. Dr. Lisa Unterberg promovierte im Anschluss an das Studium der Musikpädagogik und Musikwissenschaft am Lehrstuhl für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur, ästhetische Bildung und Erziehung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2017 ist sie dort wissenschaftliche Mitarbeiterin im Metaforschungsprojekt Digitalisierung in der kulturellen Bildung. In ihrem Vortrag »Theater und Spiel in einer postdigitalen Welt« beschreibt Dr. Lisa Unterberg den Wandel hin zu einer Gesellschaft, in der digitale und analoge Lebenswelten nicht mehr klar voneinander zu trennen sind. Insbesondere für Kinder und Jugendliche sind digitale Medien Alltag. Ihre Perspektive und Wahrnehmung von Welt ist geprägt durch digitale Medien. Zum Beispiel verändert sich die Kommunikation durch die Verwendung von Messenger-Diensten. Über WhatsApp, Telegram und Co. kommuniziert man meist in kurzen Sätzen unter Verwendung von Emojis und erwartet eine schnelle Antwort vom Gegenüber. Und auch das ästhetische Empfinden wird durch die Nutzung digitaler Medien, zum Beispiel durch visuell ausgerichtete Apps wie Instagram, beeinflusst. So folgen zum Beispiel Selfies auf Social-Media-Plattformen bestimmten ästhetischen Maßstäben, die Jugendliche zum einen bei der Selbstinszenierung anwenden und auf die sie zum anderen bei der Betrachtung und Bewertung von Bildern zurückgreifen. Diese beiden Beispiele machen bereits deutlich, dass Digitalisierung weit über die technologische Dimension hinausgeht. Und genau hier setzt der Vortrag von Dr. Lisa Unterberg an. Sie beschreibt die Digitalisierung als umfassenden Kulturwandel innerhalb der Gesellschaft. Im Rahmen dieses Wandels kommt der Theaterarbeit und der kulturellen Bildung eine besondere Rolle zu, um diesen Prozess zu begleiten und zu gestalten. Rein kognitiv sei dieser Prozess nicht zu begreifen, so Unterberg. Die ästhetische Verhandlung, zum Beispiel in theatraler Form, ermögliche sinnliche und vor allem auch selbstbestimmte Zugänge zu digitalen Phänomenen. Warum die Einführung von ästhetischem Informatikunterricht entsprechend sinnvoll sein könnte, erfahren Sie im Vortrag von Dr. Lisa Unterberg. Im Anschluss an den Vortrag erwartet Sie ein kurzer Ausblick auf Folge 2 der Tagungsdokumentation. Und nun viel Spaß beim Hören.
Genau, Sie haben das gerade schon gesagt. Ich arbeite in einem Mega-Meta-Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Und wir haben den Forschungsschwerpunkt Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Und dieses Meta-Forschungsprojekt funktioniert so, dass 13 einzelne Forschungsprojekte an 22 Standorten in ganz Deutschland, also teilweise sind einzelne Projekte an mehreren Standorten vertreten, in ganz Deutschland zu den Auswirkungen und den Konsequenzen, die die Digitalisierung für die kulturelle Bildung hat, forschen. Also so Fragen wie, wie verändern sich die künstlerisch-ästhetischen Inhalte kultureller Bildungsangebote durch die Digitalisierung? Wie verändern sich ästhetische Wahrnehmungs- und Rezeptionsmuster und Prozesse durch digitale Technologien? Und natürlich auch, welche Chancen und Herausforderungen entstehen dadurch für die kulturelle Bildung? Und die Aufgabe von uns als Metaprojekt ist es in dem Zusammenhang, diese unterschiedlichen Forschungsansätze, die wirklich total breit gestreut sind, zu bündeln, zu reflektieren und theoretisch zu rahmen. Und nicht zuletzt geht es eben auch um die Kommunikation der Ergebnisse hin in eine Fachcommunity und in die Praxis. Deswegen bin ich heute hier. Und jetzt haben die Forschungsprojekte oder diese ganze Förderlinie hat 2017 gestartet. Ich möchte in der kommenden knappen halben Stunde das mit Ihnen teilen, was wir in Erlangen vor allem machen. Und das ist Bildungstheorie. Wir stellen uns nämlich die Frage, wie kann man Digitalisierung so denken, dass sie anschlussfähig wird für Fragen von Bildung und Kultur? Wie kann man es sozusagen konzeptionell fassen? Und ich habe 4 historische Stationen mitgebracht und auf dieser Grundlage möchte ich dann 4 Thesen für die theaterpädagogische Arbeit mit Ihnen vorstellen und dann auch gemeinsam mit Ihnen gerne diskutieren. Die erste historische Station, das erste Bild, das ich mitgebracht habe, nimmt uns mit ins 18. Jahrhundert und zeigt den allerersten Schachroboter der Welt. Der Schachtürke wurde 1769 von dem österreichisch-ungarischen Hofbeamten und Mechaniker Wolfgang von Kempelen konstruiert und gebaut. Und gegen viele berühmte Schachspieler seiner Zeit hat der Türke gewonnen. Parallel zu seinen Bewegungen hörte man so mechanische Geräusche wie aus einem Uhrwerk. Und von Kempelen bewahrte das Geheimnis seiner Maschine so gut, dass wirklich die meisten seiner Zeitgenossen glaubten, einem schachspielenden Roboter gegenüberzustehen. Und Ihnen ist wahrscheinlich allen intuitiv klar, dass das keine schachspielende Maschine oder ein Schachcomputer gewesen sein kann, der digital funktionierte. Das war erst rund 200 Jahre später der Fall. Was also war der Trick von Kempelen? Ganz einfach. Der Computer war ein Mensch, der in dem fest montierten Tisch unter dem Schachtürken saß und dieser Schachspieler bediente die für die Zuschauer sichtbare türkisch verkleidete Puppe. Und jetzt können Sie sich da fragen, Computer gleich Mensch? Dann will ich Ihnen sagen, ja, denn Computer bezeichnete zum Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts keine Maschine, sondern einen Beruf. Es war eine Person, die mathematische Tabellen zur Berechnung großer Zahlenmengen für Astronomie, Schifffahrt oder Industrie zu erstellen hatte. Ein Computer war ein geistiger Arbeiter, der sein Gehirn so mechanisch benutzte wie der Industriearbeiter seine Hände. Und in dem erstmals 1832 erschienenen Klassiker Die Ökonomie der Maschine von dem Franzosen Charles Babbage entwickelt dieser Mann, der selber als Computer tätig war und diese ermüdende Monotonie der Rechenarbeit sehr gut kannte, der entwickelte die Idee einer Maschine, die diese Art mechanischer Rechenarbeit mit Hilfe von Dampf erledigen könnte. Also er hatte sozusagen die Idee der Dampfmaschine, die damals ja in den Webstühlen ganz vorne mit dabei war, dass man so Kolben hat, die irgendwie zählen und dann die Berechnungen anstellen. Rund 100 Jahre später war es dann soweit. Allerdings nutzte man statt Dampf inzwischen Elektrizität. Und dieses Bild hier zeigt die Programmiererin des ENIAC. Das ist der erste elektronische Universalrechner, der in Amerika in den 1940er Jahren entwickelt wurde. Und Ziel war es, die komplexen Differentialgleichungen für ballistische Berechnungen im Zweiten Weltkrieg nicht mehr vom Menschen von Hand, sondern eben elektronisch durchführen zu lassen. Der Zweite Weltkrieg war auch der Grund, weswegen die ersten Programmiererinnen Frauen waren. Die Männer waren alle im Krieg. Und es ist wirklich so, dass die Frauen, die damals viel dieser Rechenarbeit gemacht haben, dann einfach gesagt haben, bringt mal diese Maschine ans Laufen. Also die Maschine war entwickelt. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, gerade wenn es um MINT-Erziehung von Frauen und Mädchen geht. Und die hatten nach dem Krieg im Grunde genommen das Know-how zum Programmieren. Dann sind die Männer wiedergekommen, die Frauen sind wieder an die Sekretärinnen-Schreibtische gekommen. Und damit war die große Geschichte der weiblichen Programmiererin erstmal ein bisschen gekappt. Das Spannende hieran ist, genau wie beim Schachtürken, befinden sich die Menschen hier innerhalb der Maschine. Sie rechnen jetzt nicht mehr selbst, sondern diese Maschine bestand im Wesentlichen aus einer Sammlung elektronischer Rechenmaschinen und die waren jeweils einzeln in der Lage, unterschiedliche Differentialgleichungen zu berechnen beziehungsweise einzelne mathematische Funktionen umzusetzen. Und diese einzelnen Funktionen wurden dann mithilfe dieser Kabel in Reihe geschaltet. Die Programmierung erfolgte also nicht über sowas wie eine Sprache, sondern über die Kombination verschiedener Steckverbindungen. Und durch die Änderung der Verkabelung konnte das dann eben nach und nach abgearbeitet werden. Computer waren also noch in den 1940er Jahren Räume, die von Menschen betreten wurden. Und die Programmierung erfolgte direkt in der Hardware mit dem Schraubenzieher oder Steckverbindung, wenn man so will. Die Mensch-Maschine-Interaktion war eine somatische, also eine körperliche Interaktion. Das wiederum hat sich dann in den nächsten Jahrzehnten ein bisschen geändert. Und im Verlauf der 1970er Jahre sind wir Menschen dann aus den Computern herausgetreten und haben uns vor sie gestellt bzw. gesetzt. Exemplarisch sehen Sie hier den ersten PC von IBM, den das Unternehmen zu Beginn der 1980er Jahre auf den Markt brachte. Sitzen eben die Nutzer vor den Maschinen und bedienen diese mit Hilfe von User Interfaces, also Bildschirmen, Mäusen, Tastaturen von außen. Die Geräte werden zu einer Art Blackbox. Also wir wissen nicht mehr, was da drin passiert. Und es wird nicht mehr mit dem Schraubenzieher programmiert, sondern mit Hilfe einer Sprache. Wir haben eine semantische Interaktionsebene für die Mensch-Maschine-Interaktion entwickelt. Und das Spannende ist, dass sich diese Idee bis heute weitgehend gehalten hat. Wir denken, wir sitzen vor den Maschinen. Dabei hat sich etwas Wesentliches verändert. Inzwischen haben wir das Innere des Computers nämlich wieder betreten. Allerdings sind es keine Räume mehr, sondern wir sind von Computern oft überhaupt nicht wahrnehmbar umgeben. Unsere Beziehung bekommt wieder eine somatische Ebene. Und ein Beispiel dafür sind diese Fahrräder. Sie sind mir im vorletzten Frühjahr zum ersten Mal in Mailand begegnet, als ich für ein verlängertes Wochenende in Mailand war. Ich glaube, inzwischen sind sie durch alle Großstädte durchgewandert, verschrottet, von diesen Elektrorollern abgelöst. Sie standen dort an fast jeder Ecke und wenn man diese Dinger gesehen hat, dann versteht man ziemlich schnell, dass es sich offensichtlich um ein Verleihsystem handelt. Man kann mithilfe einer App auf dieses System zugreifen, scannt einen QR-Code am Fahrrad und kann dann losfahren. Und da ich jetzt in so einem Bereich von Digitalisierung arbeite, ein Smartphone habe, war ich natürlich versucht, das auszuprobieren, bin aber über eine Sache gestolpert, nämlich über die Preise. Die Preise auf der Homepage des Unternehmens waren nicht in Euro oder US-Dollar angegeben, das hätte ich irgendwie hingekriegt, sondern in Renminbi. Renminbi. Und damit konnten weder ich noch meine Reisebegleiter irgendetwas anfangen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, wo man mit Renminbi bezahlt. China. Genau, das ist die offizielle Währung in China. Es ist mir also nicht nur möglich, ganz ohne menschliche Interaktion, ohne Bargeld, sondern lediglich mit meinem Handy ein Fahrrad auszuleihen. Nein, ich leihe das Fahrrad als deutsche Touristin in Mailand bei einem chinesischen Unternehmen aus. Wir sind also mitten in diesem Netzwerk drin. Und der italienische Philosoph Floridi bringt diese Idee wie folgt auf den Punkt. In Wahrheit sind wir weder on noch offline, sondern on live. Wir leben zunehmend in diesem besonderen Raum, der sowohl analog als auch digital, sowohl online als auch offline ist. Und er benutzt zur Verdeutlichung hierfür die Analogie der Mangroven. Er sagt, an der Stelle, an der ein Fluss ins Meer mündet, ergibt die Frage, ob hier jetzt Salz oder Süßwasser fließt, einfach keinen Sinn. Wer diese Frage stellt, hat den besonderen Charakter dieses Ökosystems einfach nicht verstanden. Unsere Informationsgesellschaft, so Floridi, befindet sich genau an diesem Ort. Und unsere Technologien sind im perfekten Entwicklungsstadium, um sich diesen Ort zunutze zu machen, vergleichbar eben wie Mangroven in brackigem Wasser. Das Konzept von Fahrradverleih wird bei Mobike vollkommen neu gedacht. Ich muss das Fahrrad nirgendwo mehr hinbringen, sondern lasse es einfach stehen. Ich miete keinen ganzen Tag, sondern Minuten genau. mein Vertragspartner ist ein chinesisches Unternehmen. Über die rechtlichen Umstände will ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Aber ob dieses Fahrrad und der Verleihvorgang analog oder digital sind, kann ich nicht mehr entscheiden. Natürlich ist es digital, sonst könnte ich es nicht ausleihen, aber natürlich ist es analog, sonst könnte ich damit nicht durch Mailand fahren. In Erlangen haben wir eine andere Analogie entwickelt, nämlich das Bild des Myzels. Die unter der Erde ausgebreiteten und vernetzten Wurzeln werden für uns als Pilze überirdisch sichtbar. Die Fruchtkörper an der Oberfläche lassen aber keinen Schluss über die komplexen und vernetzten Strukturen zu, die sich unserem Blick entziehen. Diese Strukturen lassen sich höchstens erahnen. Und so ist es auch in unserer digitalen Welt. Auch das Sicht- und Greifbare der Digitalität, unsere Gadgets, Geräte und Anwendungen, im Falle des Beispiels eben das Fahrrad und mein Handy, die sind nichts anderes als Epiphänomene einer globalen digitalen Infrastruktur. Sie sind sozusagen die Pilze, die aus dem Boden sprießen, die Infrastruktur als Ganzes, allenfalls durch Algorithmen aggregiert, die kann kaum mehr als etwas Zusammenhängendes verstanden werden. Also beispielsweise heutzutage ist das Unternehmen weiter und die Preise werden in Euro angezeigt. Wenn das schon vor anderthalb Jahren der Fall gewesen wäre, wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich mit einem chinesischen Unternehmen einen Mietvertrag abschließe. Wenn ich im Folgenden über Digitalität nachdenke, dann nicht so sehr als eine technologische Umwälzung der Welt, in der wir leben, sondern vielmehr als eine kulturelle Transformation. Stalder meint dies, wenn er von einer Kultur der Digitalität spricht. Digitalität verweist also auf historisch neue Möglichkeiten der Konstitution und der Verknüpfung der unterschiedlichsten menschlichen und nichtmenschlichen Akteure. Der Begriff ist mithin nicht auf digitale Medien begrenzt, sondern taucht als relationales Muster überall auf und verändert den Raum der Möglichkeiten vieler Materialien und Akteure. Und entscheidend sind hier die relationalen Muster, die diese neue Kultur mit sich bringt. Man könnte fast sagen, dass mit relationalen Mustern bei Stalder so etwas wie Selbst-Welt-Verhältnisse gemeint ist. Und da wären wir dann mitten in der Bildungsphilosophie. Es geht darum, dass die Art und Weise, wie wir uns selbst und die Welt sehen und erfahren, vollkommen neu und anders konstituiert wird als vorher. Dieses Wechselverhältnis von Selbst und Welt, die Erfahrung dieses Wechselverhältnisses, die Reflexion darüber, das ist schon bei Humboldt das, was Bildung ausmacht. Allerdings müssen wir in dieser Kultur der Digitalität, anders als bei Humboldt, das Subjekt ein wenig aus dem Mittelpunkt unseres Denkens rausschubsen. Denn es sind eben nicht mehr nur menschliche Akteure, von denen diese Relation, also diese Verhältnissetzung ausgeht, sondern eben auch nichtmenschliche Akteure. Auch unsere Geräte, ihr Design, ihre Grenzen und Möglichkeiten setzen uns in ein Verhältnis zur Welt. Und in diesem neuen Ökosystem verändert sich unser Verständnis und unser Konzept vom Wesen und vom Gefüge der Realität. Das einfachste Beispiel dafür ist Google Maps. Ich bin jetzt viel vortragsreisend in fremden Städten unterwegs. Was mache ich, wenn ich am Bahnhof ankomme? Ich gebe mein Ziel ein und gucke sozusagen auf Google Maps und laufe. Ja? Und das verändert vollkommen, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich mich in der Welt bewege. Ja? Ich würde sagen, es macht mich viel sicherer. Ich muss mich irgendwie viel weniger drum kümmern. Ich kann viel selbstständiger auch durch fremde Städte gehen und so weiter. Mein Schwiegervater würde sagen, du verlernst vollkommen deine Orientierungsfähigkeit. Sobald der Akku leer ist, stehe ich da und komme nicht mehr weiter. Ja, also es hat alles ein Für und Wider, aber dass sozusagen die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme, sich dadurch grundsätzlich verändert, ist, glaube ich, nicht fraglich. Wir können eben nicht mehr unterscheiden zwischen online und offline, virtuell und real, sondern die Konventionen aus dem Internet vermischen sich in unserer Welt. Und das beschreibt der Kulturtheoretiker Florian Kramer mit dem Begriff der Postdigitalität. Es ist ein bisschen kulturphilosophisch. Ich löse das gleich mit einem Fußballbeispiel wieder auf. Dieser Begriff der Postdigitalität verweist darauf, dass neue ethische und kulturelle Konventionen, die in Internet-Communities und Open-Source-Kulturen zum Mainstream wurden, nun auch in der Herstellung von nicht-digitalen Medienprodukten ebenfalls Anwendung finden. Und dieses Präfix Post ist ja in Sozialwissenschaften und Philosophie, könnte man das so verstehen, es ist häufig so besetzt, als dass etwas vorbei sei oder wir irgendetwas verstanden hätten und uns jetzt Neuerem zuwenden können. Aber genau das ist nicht gemeint. Sondern die meisten langfristigen relevanten Entwicklungen nehmen erst jetzt konkrete Form an. Dazu war es notwendig, dass sich die digitalen Infrastrukturen und die durch sie in den Mainstream gebrachten Praktiken im Alltag breit gemacht haben. Der Medientheoretiker Shirky hat das auf den Punkt gebracht in einem wunderbaren Satz. Er sagt, Kommunikationsmittel werden in dem Moment sozial interessant, in dem sie technisch uninteressant geworden sind. Also Smartphones werden erst in dem Moment sozial relevant, wo sie technisch so uninteressant sind, dass sie inzwischen jeder hat. Ja? Diese Early Adopter, wenn 2-3 Leute ein Smartphone haben, das ist sozial sozusagen noch nicht wesentlich relevant. Aber jetzt in dem Moment, wo jeder Achtklässler mit so einem Ding rumrennt, verändert sich sozusagen soziales Gefüge. Das mit dieser Postdigitalität klingt ziemlich kompliziert. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, über das ich während der letzten Fußball-WM gestolpert bin. Genau, Bildungstheoretiker lernen immer, Fußballbeispiele sind gut. Im Finale der letzten WM spielt Frankreich gegen Kroatien und der Stürmer Griezmann erzielt ein Tor. Daraufhin vollführt er folgenden Tanz an der Torlinie. Ich erinnere mich genau daran, dass ich das gesehen habe und irgendwie seltsam fand. Aber ich konnte das nicht zuordnen. Aber ich weiß nicht, ich dachte, hä, was macht ihr da? Und so wie mir ging es wohl auch dem Schiedsrichter, sonst hätte er nämlich den Spieler verwarnen müssen wegen Verhöhnung des Gegners. Und ich würde behaupten, 1 Million Publikum hat das gesehen und nicht verstanden. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler wusste sofort, worauf er sich bezieht. Genau, Fortnite, ja. Nee, es ist der sogenannte L-Dance, Loser-Dance aus dem Computerspiel Fortnite. Und ähnlich verhält es sich bei dem Zahnseide-Tanz aus dem gleichen Computerspiel, der inzwischen in einigen Schulen in England verboten ist und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, dass sich hier Ebenen vermischen. Und dies tun sie nicht nur bei dem hier gezeigten relativ einfachen Beispiel des Tanzes, sondern eben auch die Kommunikationsstrukturen. Oder die Bewertung von Informationen verschiebt sich vollkommen. Und man sieht hier auch ein interessantes Problem, das wir Forscher haben. Wir haben in Erlangen ein großes Forschungsprojekt gehabt zum Thema postdigitale Praktiken, Kulturpraktiken von Jugendlichen. Wir haben ganz viel videografiert, ganz viel Videomaterial. Wir Forscher sitzen da, gucken das an und verstehen es nicht, weil uns diese Bezüge fehlen. Ja? Ich war letzte Woche in Bremen und habe dort mit Lehrerinnen und Lehrern aus dem Kulturbereich diskutiert. Die haben gesagt, wir kennen das. Ne? Wir kennen diese Situation, dass unsere Schüler über irgendwas sprechen und wir einfach nicht wissen, worauf beziehen die sich. Ja? Oder dass die sich bewegen und wir das so, also dass sozusagen da eine neue Jugendkultur ist, an die wir nicht anschließen können. Also, es geht um einen Kulturwandel. Und was bedeutet das jetzt für die kulturelle Bildung bzw. für die Theaterpädagogik? Zunächst einmal wird hoffentlich deutlich, dass unserem Feld der kulturellen Bildung, der ästhetischen Bildung, des Theaters, Spiel, in diesem Verständnis von digitaler Transformation unserer Gesellschaft eine herausgehobene Rolle, eine besondere Rolle zukommt. Es geht eben nicht darum, einen bestimmten Umgang mit technischen Geräten zu lernen, sondern einen Kulturwandel zu verstehen. Und wer sonst könnte Kinder und Jugendliche darin unterstützen, mit diesem Kulturwandel zurechtzukommen und produktiv damit umzugehen. Jetzt zu meinen 4 Thesen. Die erste These ist die veränderte Lebenswelt. Der Lebensweltbezug ist für die theaterpädagogische Arbeit ein wesentlich konzeptionelles Merkmal. Ich würde sagen schon immer, das ist in der kulturellen Bildung sehr ähnlich insgesamt. Und hieraus ergibt sich eine erste These, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen unterliegt rasanten Veränderungen, und zwar schon in den einzelnen Kohorten. Also die Lehrer in Bremen erzählten auch, dass die Oberstufenschüler überhaupt nicht verstehen, was die Sechstklässler machen. Ja? Also sozusagen ist das Tempo ist da rasant. Und diese veränderten relationalen Muster spielen eben eine wesentliche Rolle in Hinsicht auf Zeit, Raum, Kommunikation, Selbstkonzept und so weiter. Theater und Spiel muss diesem Transformationsprozess folgen, wenn der Lebensweltbezug beibehalten werden soll. Es kann also nicht darum gehen, den Kindern und Jugendlichen von heute eine analoge Alternative zu ihrem ansonsten digitalen Leben zu bieten, sondern man muss es dann gucken, wie kommt das zusammen? Es gibt diese analoge Welt, von der wir Erwachsene immer, über die wir Erwachsene immer reden, die gibt es schlicht und ergreifend für diese Kinder und Jugendlichen nicht mehr. Ich denke da beispielsweise an ein Projekt, das sich mit dem Thema Selbstporträt auseinandergesetzt hat und in dem natürlich Selfies vorkommen. Ja, und die Frage, wie fotografiere ich mich selbst, wie inszeniere ich das, da haben Schülerinnen und Schüler jeder Altersgruppe höchste ästhetische Anforderungen. Und die können die nicht nur auf eigene Bilder, sondern auch auf Fremdbilder sozusagen übertragen. Ja? Die wissen sofort, was wird da alles kommuniziert. Wenn man sich mit Jugendlichen also Selbstporträts anguckt, dann gucken die mit dieser Brille auf Selbstporträts. Ja? Wenn man mit Jugendlichen heute in ein ganz klassisches Theater geht, dann gucken die mit einem Zeitverständnis, dass sie in Games und sozusagen Netflix-Serien gelernt haben auf das, was sie da sehen. Ja? Also es ist sozusagen, es verschiebt sich da eine Menge, und das, was gerade angesprochen wurde, diese Veränderung von oder dieser Aspekt von Partizipation, der ist natürlich nicht ein ausschließlich digitaler. Dass der jetzt aber in sozusagen dem Zusammenhang mit digitalen Medien im Theater so präsent wird, ist kein Zufall. Denn die Frage nach Partizipation und wer eigentlich Akteur ist, ist in diesen digitalen Medien, gerade jetzt in sozialen Medien und so weiter, ganz entscheidend. Ja? Dass nämlich die Menschen aus der Rezeptionshaltung reinkommen in eine Akteurshaltung, in eine partizipative Haltung. Das ist sozusagen in dieser Kultur mit eingeschrieben. Zweiter Punkt ist die Erweiterung der kulturellen Phänomene. Eben kulturelle Bildung und Theaterpädagogik ist immer in einem Bezug zu kulturellen Phänomenen bzw. zu den Künsten zu denken. Und diese Phänomene und Ausdrucksformen haben sich im Zuge der Digitalisierung erweitert und verändert. Postdigitale Medienkunst, Mashup, Memes, YouTube-Videos, Games und so weiter. Und diese konzeptionelle Grundhaltung, wenn wir die nicht erheblich verändern wollen, so müssen auch diese kulturellen Phänomene eben in den pädagogischen Zusammenhängen vorkommen. Das für mich Entscheidende dabei ist, dass das nicht mit digitalen Medien unbedingt passieren muss. Ja? Ich kann auch mit Schülern mir die Gedanken machen, wie kann ich so ein Run-and-Jump-Spiel, das sind diese Spiele, wo irgendwie wie kann ich das auf die Bühne bringen? Ja? Und dann werde ich feststellen, dass eben eine Bühne so ganz ähnlich wie ein Computerbildschirm oder ein Gamebildschirm sozusagen beschränktes Ding ist. Ja, wenn ich da durchlaufe, ist das Ding rum. Ja, möglicherweise muss ich den Hintergrund bewegen. Also es wird sozusagen, das kann ich alles thematisieren. Was macht eigentlich so Spiele spannend? Ja, an welcher Stelle, warum kann ich damit nicht aufhören? Dafür brauche ich keine digitalen Medien, um das zu thematisieren. Als dritte These, ich gucke ein bisschen, dass ich schnell durchkomme. Die Diskussion fühlt sich inzwischen alt an, aber es wird immer wieder gefordert, dass Kinder und Jugendliche sich digitale Kompetenzen aneignen müssten. Sie haben das wahrscheinlich alle im Ohr. Die bloße Vermittlung von Medienkompetenz, der pragmatische Umgang mit dem Internet als Informationsquelle oder das Erlernen von Programmiersprachen reicht aber nicht aus, um sich mit den komplexen Anforderungen, die die Digitalität mit sich bringt, auseinandersetzen zu können. Die digitale Transformation ist schlichtweg zu komplex, zu heterogen, zu vielschichtig, zu unübersichtlich, zu opak, dynamisch und unvorhersehbar in ihren Effekten, um ihr rein kognitiv begegnen zu können, selbst für Fachleute. Digitale bzw. mediale Kompetenzen in einer Kultur der Digitalität sind mehr als nur das Vokabellernen einer Sprache. Es sind Kulturtechniken im vollen und ganzen Sinne. Und im Rahmen von ästhetischen Prozessen und Vollzügen liegt eben das Potenzial, Digitalität umfassender und sinnhaltiger zu erfahren und zu verstehen. Da geht es schlicht um Inhalte. Ich erinnere mich immer wieder an meinen eigenen Informatikunterricht zurück. Nichts ist so langweilig wie eine Ampelschaltung zu programmieren. Mit ästhetischen, künstlerischen und kulturellen Fragestellungen könnten aber diese Techniken plötzlich mit Sinn gefüllt werden. Ich spreche mich also für eine Art ästhetischen Informatikunterricht aus. Und da spielt sozusagen kulturelle Bildung eine entscheidende Rolle, gerade auch an Schulen, aber auch darüber hinaus. Und als letztes habe ich das Stichwort digitale Souveränität mitgebracht. Mir ist kein besseres Schlagwort eingefallen als dieses. Ich meine damit, dass auch und gerade in der Theaterpädagogik die Frage nach einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen und dem Kulturwandel wesentlich ist. Sie haben gerade das Stichwort mit dem Geldverdienen gesagt, anstatt Menschen zu helfen oder die Welt zu verbessern. Ich gehe eben davon aus, dass das, was in den letzten 15 und in den kommenden 15 Jahren in unserer Gesellschaft passiert, nicht kognitiv und mit Vernunft alleine zu erfassen sein kann. Sondern wir brauchen ästhetische Zugangsweisen, die es uns erlauben und um uns in ein selbstbestimmtes Verhältnis zu diesen Veränderungen zu setzen. Einfach als Beispiel Fragen von Datensicherheit, Souveränität des Subjekts im Angesicht von Suchalgorithmen. Also die Frage, woher kriegen wir unsere Informationen? Und wer entscheidet eigentlich, was, wenn ich ein Wort bei Google eingebe, was nach oben rutscht? Aber auch den limitierenden Faktoren unserer Geräte und der Rolle von Software in unserem Alltag. Das sind Themen, die dürfen nicht ängstlich, müssen jedoch immer kritisch mitgedacht und mitbearbeitet werden. Also einfach die Frage danach, wo limitiert mich eben Google Maps, wenn ich in der Stadt unterwegs bin? Und auf der anderen Seite, wie kann ich kreativ damit umgehen? Eins meiner Lieblingsbeispiele zum Thema Werbung ist eine Schülerin, die gesagt hat, das ist doch total praktisch. Ich muss überhaupt nichts mehr, wenn ich mir Sachen angucke, irgendwie abspeichern, damit ich das wiederfinde. Google bzw. Facebook zeigt mir das einfach immer wieder. Und vieles davon kann ich ignorieren und das, was ich interessant finde, verliere ich aber dadurch nicht. Ja? Also das sozusagen dieses auch kreative Umdeuten mit solchen Prozessen zu einem Teil unserer Arbeit wird.
Das war der Vortrag von Dr. Lisa Unterberg. Sie hat anschaulich beschrieben, dass das Theater und Angebote der kulturellen Bildung wichtige Verhandlungsräume im Kontext des digitalen Transformationsprozesses bieten können. Die nächste Folge illustriert, wie die theatrale Verhandlung von digitalen Phänomenen praktisch umgesetzt werden kann. Moritz Schwerin und Kaspar Bankert vom Theaterkollektiv Komplexbrigade stellen das Game Theater vor, zu dem sie im Rahmen der Tagung einen praktischen Workshop angeleitet haben. Diese Theaterform nutzt Spielprinzipien und Erzählweisen aus Computerspielen und setzt diese sowohl analog als auch digital um. Tabea Hörnlein, Theaterpädagogin am Theater Junge Generation Dresden, beschreibt am Beispiel von verschiedenen Theaterprojekten, wie digitale Phänomene theatral verhandelt werden können, indem zum Beispiel Kommunikations- und Ausdrucksformen aus Twitter-Feeds oder WhatsApp-Nachrichten aufgegriffen werden. Zum anderen beschreibt sie, wie die Potenziale digitaler Medien für die Theaterarbeit genutzt werden können. Also schalten Sie wieder ein, hier bei Aufgenommen. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut!